wir sitzen heute zu dritt auf der Bühne. Und zwar der Sebastian Taschner, mein Podcast-Kollege. Wir haben den Podcast-Sprechgesang, der sich mit chorischen Themen beschäftigt und laden immer wieder Gäste ein. Und aus diesem Grund haben wir auch uns gedacht, in unserem Festival wollen wir eine Podcast-Folge integrieren oder zumindest ein Gespräch. Und nachdem die Tanja Aspelmeier uns beiden von der Universität schon ein bisschen bekannt ist und außerdem Expertisen auf ganz vielen Gebieten hat, haben wir sie gleich eingeladen. Was mir, also was ich vor allem von der Tanja, also was ich bei ihr spannend finde, ist, dass sie Solistin ist und auch Solisten und Solistinnen ausbildet auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Da wird ja hauptsächlich solistisch musiziert, in Klassenabenden und so weiter, aber doch auch chorsängerischen Hintergrund hat und sehr viel Erfahrung in dem Gebiet hat, auch in Profichören und so weiter in Deutschland. Und sie hat da sehr viel Erfahrung gesammelt und da gibt es diese Parallele zwischen Österreich und Deutschland und darüber würde ich gerne ein bisschen sprechen. Tanja, wenn du quasi die Profichor-Szene in Deutschland zusammenfassen würdest, gibt es da bestimmte Parameter, wie man da reinkommt? Ist das alles ähnlich organisiert? Und gibt es eine große Szene? Weil ich sage es gleich vorweg, in Österreich gibt es quasi keine professionellen Chöre, seit der ORF-Chor abgeschafft worden ist, ich glaube 2003 oder so. Und vielleicht können wir da ja was abschauen von dir. Was kannst du uns für Tipps geben hier?
Ja. Also ich kenne die österreichische Szene, Chorszene tatsächlich nicht. In Deutschland gibt es unglaublich viele Chöre. Es gibt einmal natürlich die NDR-Chor, MDR-Chor, also die ganzen Rundfunkchöre, derer es viele gibt. Und es gibt aber auch eine große freie Chorszene, was spannend ist für uns ausgebildeten Sänger, die im freischaffenden Konzertoratoriumsbereich, sage ich mal, arbeiten. Weil es oft dann Chöre sind, die projektweise erstens arbeiten. Das ist das Gute daran. Das heißt, man kann es integrieren mit seinen anderen Konzertengagements oder Opernprojekten oder so. Und sind das freiberufliche Ensembles sind, gibt es da meistens einen gewissen Stamm an Leuten. Also es gibt schon irgendwie eine Basis. Aber es kommen doch immer wieder, es gibt eine gewisse Fluktuation, es kommen Leute dazu, es gehen welche weg. Das heißt, es bleibt in Bewegung, was natürlich gut ist, weil einerseits die Qualität sehr konstant bleiben kann, andererseits die Qualität auch immer konstant hoch bleiben kann. Mhm. Denn niemand fühlt sich, also ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn man einen festen Job hat im Chor, zum Beispiel im Rundfunkchor, dann schleichen sich manchmal doch vielleicht nach 20 Jahren Chorsingen der ein oder andere Moment ein, wo man sagt, ach, das Stück schon wieder, ja, das muss ich mir gar nicht vor der Probe angucken, da weiß ich sowieso schon, wie es geht. Und dann steht aber vielleicht ein anderer Dirigent davor und möchte was anderes und dann ist vielleicht eine Flexibilität nicht mehr so da. Das hast du bei den freien Chören, hast du das einfach nicht. Da warum, weiß man...
Entschuldigung, warum? Weil das ist ja ein Phänomen, das wir in Österreich eher von den Orchestern kennen. Da haben wir oft so 30, 40 Jahre lang Stellen, die besetzt sind. Das scheint aber dort kein Problem zu sein. Warum ist es bei den Sängern eher als Problem geachtet?
Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Vielleicht hat es einfach nur noch keiner für nötig befunden oder einfach nicht ausprobiert. Also ich weiß zum Beispiel, dass also der Kammerchor Stuttgart ist jetzt zum Beispiel, den gibt es ja schon viele, viele Jahre. Das hat der Frieder Bernius einfach irgendwann initiiert, hat Gelder zusammengetragen statt Stuttgart und hat gesagt, ich möchte das einfach machen. Thomas Hengelbrock hat, nachdem er sein eigenes Orchester gegründet hat, nachdem er beim Freiburger Barockorchester weg war, hat er 5 Jahre später den Chor dazu gegründet und so. Also ich glaube, da braucht es unglaublich viel Mut, Eigeninitiative von Einzelnen, die dann sagen, ich habe Lust, mir sowas zusammenzustellen und sowas in die Hand zu nehmen.
Würdest du sagen, es gibt so ein System der Geldlukrierung, weil du das klingende Wort Gelder jetzt in den Mund genommen hast? Und natürlich liegt es immer am Geld, wie wir wissen. Und die Frage ist jetzt, gibt es in Deutschland quasi so eine, gibt es da Institutionen, gibt es vielleicht Stiftungen, die das besonders fördern, oder kommen alle diese Gelder, die ja notwendig sind, um zum Beispiel einen Chor wie den Balthasar Neumann Chor zu tragen, kommen die auch von der Bundesseite, also von offiziellen Förderstellen, oder?
Also,
pass.
Ich wollte nur kurz sagen, ich habe da nicht in der Administration gearbeitet, sondern als Sängerin. Ich weiß nur, dass wir immer wieder auch für Stiftungen Konzerte gemacht haben, weil es, also Thomas Hengelbrock ist sehr, sehr umtriebig, für seine Ensembles auch private Sponsoren zu organisieren. Das heißt, es gab immer wieder Sponsorenkonzerte. Es gab Stiftungen, die er irgendwie, ich sag jetzt mal, angezapft hat. Es gab immer wieder auch über Länder, also Bundesländer, Gelder. Also deswegen war der Sitz lange in Freiburg. Vielleicht ist der offizielle Sitz sogar noch in Freiburg, obwohl dann das Hauptquartier nach Hamburg gezogen ist vor ein paar Jahren. Also da gibt es sowohl von den Bundesländern als auch vom Bund, als dann halt auch private Investoren oder Sponsoren Gelder.
Also strengen wir uns an. Ja. Alle gemeinsam, Gemeinschaftsleistung. Wir gründen einen professionellen Chor. Um die musikalische Seite jetzt auch reinzuholen, die sängerische. Du unterrichtest auf der Universität ja im solistischen Fach quasi. Es gibt ja wahrscheinlich unter der Kollegenschaft auch die Meinung, dass Chorsingen eher schlecht ist für die Stimme. Dass es der solistischen Stimme schadet, dass man das sehr aufpassen muss und so weiter. Wie siehst du das? Trägst du das mit oder sagst du, kommt drauf an?
Ja, es kommt drauf an. Also das habe ich natürlich, habe ich schon in meinem Studium habe ich schon gehört, oh Gott, wenn du jetzt im Chor singst, dann kannst du deine Karriere vergessen, mach es bloß nicht, schlecht für die Stimme. Wenn man an der Technik sehr arbeitet, wenn man umbaut, dann ist tatsächlich Chorsingen in dem Moment vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt, das zu sagen, ich gehe in Chor. Wenn man im Chor sehr genau wissen muss, was man tut und sich immer in so einem kleinen, ja, in einem Raum bewegt, wo man auch ein bisschen mal außerhalb seiner Wohlfühlzone oder seiner besten Komfortzone geht und manchmal auch im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal ganz blöd, weg vom Körper geht, vom Klang, einfach weil es für den Chorklang nötig ist. Und das muss man handeln können, wieder zurückkommen und wissen, das brauche ich hinterher, wenn ich dann ein Projekt gemacht habe mit, was weiß ich, mit Sachen zum Beispiel heute Abend, das Programm, also was ihr eben gesungen habt, ist wahnsinnig anstrengend für die Sopräne. Ja, das haben sie ganz toll gemacht, wollte ich mal kurz sagen. Echt super. Aber es ist stimmlich sehr anspruchsvoll und danach muss man auch wieder gucken, dass man sich wieder zusammensammelt und dafür braucht man einfach eine gute technische Ausbildung. Und trotzdem ist Chorsingen wunderbar, weil es Musikalität ausbildet, weil es Klang ausbildet, mit anderen Menschen zusammen Musik machen und dadurch die eigene Musikalität, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, noch ein kleines bisschen flexibler wird, als wenn man immer nur allein und meine Stimme und das ist. Also man holt mehr aus seiner Stimme raus, letztendlich.
Ein spannender Punkt, weil wir vorher gesagt haben, auch in Deutschland ist viel Chorsingen eher auf Projektbasis, hast du gesagt. Und wir reden jetzt auch bei uns, jetzt in Österreich, auch in der Amateurchorszene, ja immer von diesem Zusammensingen. Wir müssen uns zusammensingen. Auf der einen Seite, was heißt das jetzt für einen Profisänger, eine Profisängerin, wenn ich immer wieder in ein neues Ensemble bekomme, gesanglich, wie komme ich zu diesem Zusammensingen? Und auf der anderen Seite, was bedeutet das jetzt, was muss ich als Sänger quasi mit mir machen, um zusammensingen zu können mit anderen? Was muss ich da machen?
In erster Linie gut hören. Also offen sein für das, was um einen herum passiert. Dann natürlich immer offen sein für das, was an Klang zum Beispiel verlangt wird oder gewünscht wird von vorne, also von dem Dirigenten. Die haben ja alle sehr speziellen Wunsch, wie der Chor zu klingen hat. Und da die Offenheit zu haben, sich zu integrieren. Wirklich gut zu hören, rechts und links, wie klingt das? Bin ich zu leise, bin ich zu laut, bin ich zu rund, bin ich zu hell? Also sich da so ein bisschen die Fähigkeit und den Mut haben, zurückzustellen und gleichzeitig aber auch zu merken, wann es nötig ist, vielleicht was mitzuziehen. Also so eine gewisse, diese Gemeinschaft einfach zu erspüren, wie die funktioniert und welchen Platz man da einnimmt. Das fängt schon damit an, dass man in seiner Stimmgruppe den richtigen Platz finden muss. Dass man genau weiß, mit wem man gut zusammensingt und neben wem man zum Beispiel lieber nicht singt.
Und auf technischer Ebene, wenn ich jetzt sage, ich singe jetzt heute zum Beispiel in meinem Fall Monteverdi zu fünft und dann Strauss zu 16, was wären da die Unterschiede? Wenn jetzt ich komme zu dir am Montag und sage, jetzt am Samstag, das war so anstrengend, was würdest du mir raten als Sänger, wenn ich jetzt...
Nach dem Konzert?
Ja, oder vor dem Konzert, während dem Konzert, also in einem auf technischer Ebene grundsätzlich.
Schwierige Frage. Das ist eine komplexe Frage. Also, ja genau, so jetzt aber. Erstmal gucken, dass die Stimmgesundheit immer bleibt. Wenn man angestrengt ist nach dem Chor singen, was passieren kann, nach einem anstrengenden Wochenende, nach einem anstrengenden Programm, Pause machen. Das ist das Allerwichtigste. Sich selber nicht überfordern. Und dann gucken, dass man in der entgegengesetzten Richtung arbeitet. Gerade wenn man Chor singt, gerade wenn man dann viel alte Musik im Chor singt, nimmt man die Stimme oft gerne ein bisschen stark zurück. Gucken, dass man vielleicht ein bisschen, was weiß ich, über Mozart hinaus wieder ein bisschen mehr Klang macht, um dann Ausgleich zu schaffen, zum Beispiel. Ja, und ja, sowieso immer muss ich fit halten. Das ist aber jetzt unabhängig, ob man Chor singt oder solistisch, die körperliche Fitness, die mentale Fitness, dass man guckt, dass man nicht zu müde ist, dass man nicht über den Punkt hinübergeht, wo die Stimme nicht mehr das macht, was man möchte. Das unterscheidet sich, glaube ich, ehrlich gesagt, beim Chorsingen oder beim solistischen Singen nicht unbedingt. Außer, dass man beim Chor mehr singen muss. Aber da kann man ja auch mal auf seine Kollegen was abwälzen. Man kann einfach auch mal die stumme Jule spielen und dafür dann beim Konzert besonders gut sein.
Kennen wir alle, oder?
Ja.
Sind wir sicherlich. Der Fisch.
Ja. Worüber wir jetzt noch weniger gesprochen haben, ist die soziale Komponente, die ja auch beim Chorsingen extrem ausgebildet wird und die man früher oder später ja auch im solistischen Singen braucht. Also in jedem Opernensemble, in jedem Benediktus, von jeder Messe findet eigentlich Chorsingen oder zumindest Ensemblesingen statt. Also haben Chorsänger oder Leute, die im Chor aufgewachsen sind und viel Erfahrung haben, da einen Vorteil, wenn es auch um kleine Opernensembles geht, in Mozart-Opern zum Beispiel. Ist man da im Vorteil, wenn man das schon lange kennt?
Ja, ich würde denken, dass das eine Übungssache ist, tatsächlich im Ensemble zu singen. Und ganz abgesehen von der Entwicklung der stimmlichen Fähigkeiten, was dann ja, wenn man im Opernensemble ist, sich nicht unbedingt decken muss mit den stimmlichen Fähigkeiten, die man vielleicht als Chorsänger in einer freien Szene hat. Aber wenn man sozusagen dann da ist, da hat man bestimmt einen Vorteil davon, dieses Erlebnis von Chorsingen, vom Vokalensemble singen, vom Miteinander singen, das verinnerlicht zu haben. Mhm. Das macht es einfach plastischer.
Absolut.
Chorische Stimmbildung an und für sich. Das ist ja ein spannendes Thema, das Simon und auch ich, wir sind ja Chorleiter an und für sich. Und es ist für uns immer wieder so eine Frage, wie kann ich die Stimme von meinem Chor, das ist ja nicht eine Stimme, das sind im besten Fall 120 Stimmen, macht 240 Stimmbänder und die muss ich dann bilden. Wie kann ich das machen? Soll ich das überhaupt machen? Und ja, das war's eigentlich.
Also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich mit Chorstimmbildung, also ich habe viel in Chören gesungen, aber ich habe nie Chorstimmbildung in dem Sinne gemacht. Das heißt, das ist überhaupt nicht mein Metier und ich bewundere jeden, der das tut, weil es wirklich schwer ist. Je mehr Menschen da sind, desto mehr Individuen stehen vor mir und desto schwieriger wird es, eine Einheit zu finden, auf etwas hinzuarbeiten oder an etwas zu arbeiten und da dann den Überblick zu behalten und tatsächlich irgendwie zu gucken, was allen taugt, etwas zu finden, das ist schon echt hohe Kunst, also Hut ab. Ansonsten macht auf jeden Fall Sinn, eine chorische Stimmbildung anzubieten, wenn es keine Einzelstimmbildung gibt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es für jeden einzelnen Chorsänger, kommt natürlich darauf an, auf welchem Niveau wir uns befinden, aber die Einzelstimme, das Beschäftigen mit der eigenen Stimme, mit dem eigenen Körper, eigenem Atem, mich dann doch in kürzerer Zeit weiterbringt, als wenn ich die Übung mit allen anderen zusammen mache. Und vielleicht dann höre ich immer, die kommt viel höher als ich, also probiere ich auch noch ein bisschen höher zu singen, obwohl vielleicht meine Stimmschönheit ein bisschen tiefer ist und ich will es aber unbedingt. Und das, ja, wenn man sich da gut von abtrennen kann und dann ein gewisses Know-how oder sich selber gut kennt und dann wird es sicher auch funktionieren, aber dafür muss man sich erstmal kennenlernen. Das ist tatsächlich bei alleine in Einzelstimmbildung immer am einfachsten.
Gibt es Bereiche Bereiche in der technischen Arbeit, die man in so einem kurzen Zeitraum chorisch eher erarbeiten könnte?
So was wie Atem- und Körperbildung, also so die grundlegenden Dinge, das was der Tonus beim Singen, was den ausmacht, dass man da die Menschen mit dem Hypertonus abholen, aber genau die mit dem Hypotonus auch, also dass man die irgendwie zusammenbringt, das macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich irgendwie eine Art von Klangformung. Ich sag mal in der Mittellage. Alles, was in die Extremen geht, wird dann womöglich ein bisschen schwierig und zu individuell, aber auch das ist, wenn man mit dem Chor lange noch arbeitet und die Leute kennt, und ein guter Chorleiter weiß ja auch eigentlich immer, wie die einzelnen Stimmen sind. Und dann kann man auch ein bisschen subtil drauf eingehen.
Macht das auch Sinn, wenn ich jetzt mit Profis arbeiten würde?
Nein.
Da chorisch anzusetzen?
Die fühlen sich beleidigt, oder?
Ja, das geht gar nicht. Also das hat noch nie jemand probiert, wenn ich irgendwo, also das wäre.
Wir ziehen den Ton mal so.
Genau. Es passiert ja in einer gewissen Weise dann in den Vorproben, also zum Beispiel beim Balthasar Neumann Chor ist es so, dass wir erst Vorproben haben mit unserem Chordirektor, Detlef Bratschke meistens, wir hatten auch ein paar andere mal, je nach Projekt, und die machen dann ja eine Art von Formung des Klanges, hoffentlich im Sinn des Dirigenten, der es dann hinterher übernimmt. Das ist ja auch irgendwie eine chorische Stimmbildung, Einstellung, aber nicht mit, wir machen die so, oder sowas. Nee, da würden alle wahrscheinlich irgendwie sagen, Entschuldigung, das mache ich morgens in meinem Hotelzimmer, das muss reichen.
Also auch keine Form von gemeinsamen Einsingen oder gemeinsamen Zusammenfinden. Wenn ich jetzt um 9 Uhr ist die Messe, ich treffe mich um 8 Uhr und versuche ein gemeinsames Klangbild auch nicht.
Nee, also dann gibt es vielleicht eine Anspielprobe, eine gemeinsame, aber das ist, wenn die Probe beginnt, Seite 1 oder Seite 15, wir fangen beim Benediktus an oder beim Sanctus und los geht's.
Nachdem ich ja heute für die persönlichen Fragen zuständig bin, wir haben ja so eine kleine Tradition, dass wir in unserem Podcast das Lieblingschorstück abfragen und das dann auf unsere Playlist auf Spotify, sie damit ergänzen, sodass man dann, wenn man die Playlist aufruft, ein Best-of der Chorliteratur durchhören kann. Ich glaube, wir haben ungefähr 10 Stücke bis jetzt drauf.
Ja, dreimal Friede auf Erden.
Dreimal Friede auf Erden von Schönberg, was schon alles sagt. Und genau, es können auch Chororchesterstücke sein. Würde dir da irgendwas einfallen, wo du sagst, das habe ich mal gesungen, vielleicht auch als Solistin oder als im Chor?
Ja, ganz ehrlich, bei fast allen Stücken muss ich sagen, wenn man sie selber singt, sind sie toll. Ja, beim Hören ist es nicht immer so, aber beim selber Singen, es macht eigentlich immer Spaß. Aber tatsächlich, H-Moll-Messe ist ein Stück, das singe ich lieber im Chor als solistisch. Was auch geht, was aber echt anstrengend ist, ist es sowohl Chor als solistisch. Und zwar, wir haben es mal gemacht mit 3 Sopränen und dann 2 Alten, also insgesamt, lass mal rechnen, 9.
Als Chor?
Ja.
Das war der Chor?
Das war der Chor. Ja. Wir waren der Chor. Genau, also es war alles solistisch besetzt. Also die ganzen Chöre, wir haben uns halt abgewechselt. Wir brauchten ja 8 Leute mindestens für die doppelchörigen Sachen, aber es war alles solistisch, Chor, Solo und das, ehrlich gesagt, hat unglaublichen Spaß gemacht.
Ja. Daraus einen bestimmten Ausschnitt? Irgendwas, was besonders? Kyrie, Gloria?
Nein, die leisen langsam, Et incarnatus est, Et expecto, dieser Mittelteil da.
Okay. Also, falls Sie nicht wissen, wovon wir jetzt reden, es kommt alles auf die Playlist auf Spotify und da kann man sich das auch hören. Ja. Gibt es von der Seite des Publikums noch irgendwelche Fragen?
Wie geht ein Profichor um mit dirigentischen, nennen wir es irrwitzige Vorstellungen?
Also letztendlich ist Musik wirklich, ich sag mal, Auslegungssache. Es ist jeder empfindet ein Stück so unterschiedlich. Das heißt, wirklich abstrus oder irgendwelche Grenzüberschreitungen musikalischer Art machen das ja manchmal einfach auch interessant. Und also ich kann nur von den Chören, wo ich gesungen habe, sagen, was der Dirigent will, soll er bekommen. Und wenn er jetzt zum Beispiel dann natürlich erwartet, wir sind zu fünft in einer Stimme und der möchte ein riesiges Fortissimo haben, ja, das geht da nicht. Dann geht's einfach nicht. Ja, wir tun unser Bestes und was nicht geht, geht nicht. Und dann hat er sich falsche Vorstellungen da gemacht. Aber das ist eigentlich so noch nie vorgekommen. Es gab schon mal Sachen, das, wo wir den Mozart-Requiem gesungen haben. Der hat uns durchgeprügelt und alle, also wir konnten eigentlich überhaupt weder atmen noch richtig noch singen. Aber wir haben es einfach gemacht. Und wenn es dann das ist, wenn er merkt, es geht nicht weiter, dann muss er entweder sagen, okay, wir reduzieren irgendwas, damit der Chor, den ich, die Leute, die ich vor mir habe, das so hinkriegen, wie ich es gerne hätte. Oder er muss damit leben, was er bekommt. Aber das, wie gesagt, war eigentlich nie ein großes Problem.
Es gibt dann auch Umstände, wo du natürlich übergeben wirst an den Dirigenten. Der hat dann eine Idee, die er gern umgesetzt haben will. Und er kann sie aber auf das Instrument Chor nicht ganz anwenden, weil es etwas anders funktioniert teilweise als natürlich die anderen Register im Orchester. Und dafür hast du dann aber natürlich auch einen Chordirektor eben oder einen Chorleiter oder eine Leiterin, die dann eben sagt, okay, er sagt zwar das und das, was er meint, ist das und das, macht es so und dann funktioniert es und der Dirigent ist zufrieden, die Sängerinnen sind zufrieden und es funktioniert und es klingt nach Musik. Also das ist ein bisschen natürlich ein schmaler Grat, diese Zusammenarbeit oft da zwischen einem von jemand anderem geprobten Klangkörper, der dann übergeben wird, da muss man dann auch in der Kommunikation oft
übersetzen.
Es ist eine Übersetzungsfrage oft, einfach in die Sprache, die dieser Chor jetzt gerade musikalisch spricht. Das ist ja auch ein großes Thema grundsätzlich für alle Dirigentinnen und Dirigenten. Wie erreiche ich jetzt diesen Klangkörper, den ich vielleicht zwei, dreimal sehe, bevor ich ihn wieder hinter mir lasse? Also da eine Sprache zu finden, die die Leute und die Musizierenden erreicht, ist natürlich eine Lebensaufgabe.
Wenn jetzt nichts mehr zu sagen ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Tanja Aspelmeier und wie immer beim Sebastian Taschner. Trotzdem
schön, dass du da bist. Bei dir, Simon. Ja, schön, dass wir alle da sind. Schön, dass die alle da waren, dass sie uns diese spannenden Fragen auch gestellt haben. Jetzt noch zum Schluss. Ich hoffe, Sie nehmen was mit, auch aus dieser Diskussionsrunde. Und wenn es noch irgendwas im Privaten gibt, kommen Sie zu uns. Wir reden gern stundenlang über diese Sache.
Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.
Schönen Abend.
Oh.